musikalisch geht halt alles. Also von 0 bis 99.
Ich finde, man sollte sich immer im Klaren darüber sein, mit wem man es zu tun hat. Und natürlich will man trotzdem Künstler sein und aus seiner Seele heraus sich freisingen.
Die Live-Performance entscheidet darüber. Erweist uns die Ehre, uns zuzuhören.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Freigeistern. Trommel, Wirbel und Tusch. Denn im Gespräch Musik begeistern wird endlich ein Wunsch wahr. Es geht um, Musik, um Kindermusik oder um Musik für Kinder. Es geht um die Bedeutung von Musik für alle, ums Musikmachen, um Aufnahmen, Auftritte, Performance, um Entwicklungen und Ansprüche. Schließlich machen Musik machen und Musik hören glücklich. Darum sollte Musik zu jeder Kindheit dazugehören, erst recht Kindermusik. Dass dem längst nicht mehr so ist, auch darum wird es gehen, das Ziel Musik begeistern. So heißt sie, die neue Folge. Und womöglich ist ja sogar ein Ständchen drin. Wir feiern nämlich. 2 Jahre gibt es Freigeister nun schon. Darum Trommel, Wirbel und Tusch zum zweiten. Am 12. Juli 2020 war Premiere mit der Schauspielerin Sandra Hüller. Begeistern hieß dieser unvergessliche Auftakt von Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. 2 Jahre und 42 Folgen später, ja, ihr habt richtig gehört, machen wir quasi da capo mit Musik begeistern weiter. Meine Gäste der Geburtstagsedition heißen Eduardo Garcia und Arne Gedig. Ich finde, da müssen gleich nochmal ein Tusch und ein Trommelwirbel her. Edu kennt ihr alle, ohne ihn gäbe es Freigeister nicht, denn hier in seinem Studio German Wahnsinn werden nicht nur sämtliche Cornelia Funke Bücher eingelesen und aufgenommen und auch als Hörspiele inszeniert, zuletzt übrigens die wilden Hühner. Hier wird nicht nur Musik produziert und jede Menge tolle Podcasts gemacht. Das Studio German Wahnsinn ist auch die Heimat von Freigeistern, von uns. Dafür kann und will ich nur von ganzem Herzen danken. Danke, lieber Edu. Mein Prosit geht auf dich, auf German Wahnsinn, auf euch. Zu meiner ganz großen Freude ist der dritte im Bunde bei Musikbegeistern, Arne Gedig. Er arbeitet ebenfalls im Tonstudio German Wahnsinn und ist unermüdlich in Sachen Kulturvermittlung in Hamburg unterwegs, damit mehr Kreativität an Schulen stattfindet und auch mehr Musik. Arne ist außerdem Komponist und Liedermacher und Mitbegründer, Sänger und Gitarrist der Kinderrockband Radau. Ach ja, Akkordeon und Keyboard kann er auch. Radau ist, wie der Name sagt, laut. Aber nicht nur. Radau ist genauso gut leise, sehr witzig, einfühlsam, immer unterhaltsam, immer begeisternd, musikbegeisternd eben. 1998 wurde die Band gegründet und hat damals die Kindermusikszene aufgemischt mit Songs wie »Weite Welt, das kann ich schon« oder dem Rittersong. Ich bin ja mehr so klassisch geprägt, Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, Schubert und so weiter. Wie Rockmusik, die Kinder ernst nimmt, funktionieren soll, konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Eigentlich solltest du mal bei einem Auftritt dabei sein, meinte Arne. Und weil diese 43. Freigeister- und Geburtstagsfolge anscheinend voller Wunscherfüllung und Geschenke ist, war ja klar, dass ich auch noch in den Genuss eines Live-Radau-Konzerts kommen würde. Vor dem Schanzenzelt in Hamburg Kindermassen in heller Aufregung, keine Frage. Das waren echte Fans. Und dann im Zelt tolle Musik, eine Performance, die einfach nur Spaß macht und mitreißt. Super Songs, super Stimmung und ein Publikum, das es schon bald nicht mehr auf den Bänken hielt. Wie auch, wenn auf der Bühne derart die Post abgeht, nein, halt, die Feuerwehr. Wenn Theaternebel wabert und Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard, Gesang auf höchstem Niveau Radau machen. Und die Kinder, die sind von den Bänken gesprungen und vor zur Bühne gestürmt und dann haben sie mitgehüpft, mitgesungen, mitgetanzt. Manche zusammen, manche allein, alle begeistert. Unglaublich. Sie alle hatten unübersehbar, unüberhörbar die Texte auswendig drauf. Radau war, nein, ist wirklich ihre Musik. Und wer stand an jenem Freitag im Juni am Mischpult und hatte die Technik im Griff? Wer ist außerdem der Produzent von Radau? Eduardo Garcia, ganz genau. Ich hätte mir also keine kompetenteren, unterhaltsameren Gäste wünschen können als diese beiden, Edu und Arne. Sie sind leidenschaftliche Experten, sie begeistern, sie Musik begeistern. Zur Krönung konnten wir dann auch noch in Hamburg im Studio German Wahnsinn aufnehmen. Zu dritt saßen wir vor den Mikros. Fotos dieser Session findet ihr bei Instagram. Und ob es ein Geburtstagsständchen gab, das hört ihr am besten selbst nach. Wie sagte Edu im Verlauf des Gesprächs jedenfalls so unübertroffen in Bezug auf Musik für Kinder? Erweist uns die Ehre, zuzuhören. Das sage ich jetzt zu euch. An dieser Stelle erweist uns die Ehre, dem Freigeistern Auftaktgedicht zuzuhören. Es ist, wie könnte es anders sein, ein Songtext. Den hat Arne für Radau geschrieben, für Freigeistern hat er ihn eingelesen. Hier ist er, der Rittersong.
Das war wieder ein harter Tag. Ich war beim Turnier und alles lief schief. Der Herzog sagt, ich hab versagt. Wir waren drei Ritter und ich wurde nur Dritter. Es ging schon mit einer Panne los, denn ich saß umgekehrt auf meinem Pferd. Von hinten kam ein harter Stoß, da war die Rüstung verbeult und ich hab geheult. Doch es dauert nicht mehr lange und es kommt der Moment, an dem ihr mein Talent erkennt. Und dann bin ich dran und dann zeige ich der Welt, was ich alles kann. Ich lebe nach dem Ritterschwur, tapfer und kühn und fein zu sein. Zu meinem Ruhm, da fehlte nur bisher zur richtigen Zeit die Gelegenheit. Doch es dauert nicht mehr lange und es kommt der Moment, an dem ihr mein Talent erkennt. Dann bin ich dran und dann zeige ich der Welt, was ich alles kann. In mein kleines Schlafgemach kommt nun die Dunkelheit. Es wird bald kalt. Ich liege hier und denke nach, wie ich morgen trainiere fürs nächste Turnier. Und dann bin ich dran und dann zeige ich der Welt, was ich alles kann. Dann bin ich dran und dann zeige ich der Welt, was ich alles kann.
Vielen, vielen Dank, lieber Arne. Und jetzt spulen wir sozusagen zurück nach Hamburg zur Aufnahme von Musikbegeistern im Studio German Wahnsinn.
Ready for some action.
Bevor wir losreden, müsst ihr wie alle anderen auch durch den Fragebogen durch. Das ist ja ein Bücher- und Lesefragebogen. Und ich habe mir überlegt, erstens frage ich euch abwechselnd und zweitens könnt ihr natürlich das Lesen und die Bücher und den Lieblingsautor und so weiter ersetzen durch Musik, Musiker, Songs, was auch immer. Also
yes!
Lieber Arne, warst du als Kind ein Vielleser oder eher das Gegenteil?
Also richtig viel gelesen habe ich nicht. Wenn man das auf Musik bezieht, dann war ich, glaube ich, ein viel Musikhörer. Und ich hatte natürlich Hörspiel-Schallplatten, tatsächlich Knister, Knister und dann Der Schatz am Silbersee. Aber ich habe auch Bücher gelesen, ja, und Bilderbücher. Ich erinnere mich, also das ist so eins der ersten, das war so ein Bilderbuch von, wie hieß der noch, Derry oder so, mit so einem Wurm, der durch Europa reist und ganz tolle Zeichnung. Ich glaube, Derry hieß der.
Ich werde es nachschauen. Mir sagt es leider nichts. Vielen Dank.
Mir auch nicht. Ruf mich an, wenn du es rausgefunden hast.
Du bist auch auf Sylt groß geworden. Da guckt man sich andere Bücher an.
Ja, und ich glaube mit 9 oder so hatte ich meine erste LP. Das war von Queen News of the World. Und ab da habe ich eigentlich ganz schön viel Musik gehört, verschiedene Musik. Ja.
Edu, Lieblingsbuch deiner Kindheit, gab's das?
Ja, also Lieblingsbuch, ich denke mal, das erste, was ich so richtig wahrgenommen habe, ist tatsächlich, weil es mir mein Bruder vorgelesen hat, deswegen war ich auch ein guter Zuhörer oder insgesamt Hörer, das war Tolkien, der Herr der Ringe.
Wow.
Den er mir komplett vorgelesen hat, da war ich, glaube ich, 7 oder 8, ja. Alle 3 Bände.
Mhm. Wahnsinn, wie lange wart ihr beschäftigt?
Weiß ich nicht, waren viele Nächte.
Gibt es ein Buch, Arne, das dich als Kind, ich nenne es immer, traumatisiert hat? Das ist ein bisschen heftig, aber was dich erschreckt hat?
Nee, erschreckt nicht. Mir war immer klar, dass das Fiktion ist. Also, naja, doch, nee, ich hatte ein Buch, das hieß 100-mal Kriminalistik. Und da waren Opferfotos und so. Das war auch für Kinder, aber das war halt, also man konnte sich schon so vorstellen, was Gewaltverbrechen so ausmachen können. Aber es gibt noch ein anderes Buch, was ich wirklich, was vielleicht sogar auch mein Lieblingsbuch war, lange Zeit, Die Brautprinzessin von William Golding. Und da kommen echt abgefahrene Sachen vor, wo ich so dachte, wow, also der Todeszoo, 6 Stockwerke unter der Erde mit der giftigsten Spinne der Welt am Ende an so einer Türklinke und so, das hat mir die ein oder andere schlaflose Nacht beschert.
Und trotzdem wurde es zum Lieblingsbuch.
Ja, weil es ist einfach wahnsinnig spannend und so gut erzählt und mit 2 verschiedenen Erzählebenen und so, ich finde es toll.
Struwwelpeter war der Horror.
Struwwelpeter.
Bis heute Angst davor.
Ja. Wirklich?
Ja.
Also da hat es nicht funktioniert.
Die Illustration, wegen Fiktion. Ja. Das war einfach Horror. Ich habe da Angst nächtelang irgendwie echt
hier diese,
mich gefürchtet.
Diese Zündelmädchen mit den Tränen da, das war
Horror.
Horror.
Paulinchen war allein zu Haus.
So ist es.
Und Minz und Mauns, die Katzen, die heben ihre Tatzen.
Krieg ich jetzt noch Gänsehaut.
Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch, Edu?
Immer das, was ich gerade bekommen habe oder geschenkt bekommen oder in die Hand bekommen habe. Und das ist derzeit die Autobiografie von David Grohl von den Foo Fighters.
Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum, Arne?
Also, ich kann ja mal sagen, welches Album ich nicht zu Ende gehört habe.
Ja, zum Beispiel.
Und zwar das, ich glaube, du findest das gut, ne? Von den Chili Peppers, das aktuelle Album.
Da können wir uns jetzt noch 1,5 Stunden drüber streiten.
Das lassen wir es lieber. Ich fand's ein bisschen langweilig.
Welches Buch, Edu, wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft? So, das ist jetzt die Bildungsbürgerfrage.
Ja, voll.
Wir können auch die Fragen tauschen. Hier darauf wüsste ich eine Antwort.
Ja.
Schieß los.
Ja, mach.
100 Jahre Einsamkeit habe ich noch nie gelesen von Garcia Marquez. Das liegt da immer noch so.
Ich habe noch ein Buch liegen, was ich geschenkt bekommen habe. Und das ist tatsächlich von dem Besitzer von Rossmann oder von DM oder so über das absolute Grundeinkommen. Das würde ich gerne nochmal lesen. Das liegt da auch schon seit Ewigkeiten. Aber ansonsten Bücher, ich glaube, alle Klassiker müssten mal ran. Also vieles, was man so, was man, mache ich mal irgendwann. Nachdem man die Abneigung durch schulbedingt irgendwie abgelegt hatte, dass man dann sagt, irgendwann habe ich die Zeit. Aber es ist auch so bei so vielen Dingen, dass man das dann irgendwann mal nachholt. Mal schauen. Ich werde berichten.
Bitte. Arne, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
Es könnte von Robert Gernhardt sein. Mir fällt noch was anderes ein. Und zwar, there must be some kind of way out of here. Das ist nämlich von Bob Dylan, der ja auch einen wichtigen Literaturpreis bekommen hat. Und das ist, ich finde, das ist überhaupt einer der besten Songs ever. All Along the Watchtower. Ja, ein ganz toller Text.
Interpretation von Jimi Hendrix fand ich besser.
Ja, das ist ja egal. Also Song ist Song erstmal. Ne?
Oh, okay, das werden wir nachher vertiefen.
Wollte Song ich nur mal gesagt haben.
Ich auch. Ich finde auch die Jimi Hendrix-Version besser. Ja, da sind wir uns einig.
Absolut.
Okay, warum? Da müssen wir jetzt mal kurz abschweifen.
Ja, das kann man leider nicht irgendwie, also da muss man beide jetzt mal Vergleich hören.
Ja, würde ich auch sagen. Genau.
Das ist schwierig.
Musiksendung.
Ja.
Okay, Fortsetzung folgt, liebe Freigeister und ZuhörerInnen. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen, Edu?
Da kann ich mal sagen, der Kollege, der im New Yorker auch immer die Illustrationen macht, und das ist Christoph Niemann, den ich einmal kurz sprechen durfte. Und das ist, finde ich, einfach alles mega, was der macht. Absolut. Ich wurde aber mal porträtiert, wenn ich das sagen darf,
einem
sehr genialen Schulkollegen zu Abi-Zeiten. Und der hat eine ganze Serie, ich glaube 3 oder 4 Zeichnungen von mir gemacht, so in Lucky Luke-Manier. Das war super. Auch mit der gleichen Zigarette und so. Und das war
mit dem Hut?
Ja, mit dem Hut und allem. Aber die sind leider irgendwie weg.
Ich würde auch noch gerne jemand sagen, nämlich Line Hoven. Das ist eine Kulturlotsen-Kollegin von mir. Ich kenne die ganz gut. Ja, und die, also du kennst
ja, sie offensichtlich auch. Ja, die macht großartige Sachen, ja.
Genau.
Sie kratzt es so, ne? In
ja, genau, die zeichnet mit Messern.
Das ist auch mal ein schönes
Instrument. So ein Schabkarton und sie kratzt das rein. Also die Form der Kunst ist natürlich toll, aber sie ist einfach auch genial.
Ich habe von ihr die Paargespräche.
Ja.
Liebe ich sehr.
Mit Jochen Schmidt.
Mit Jochen Schmidt zusammen. Mhm. Und natürlich jeder, der heiratet, kriegt die Paargespräche von mir geschenkt.
Warst du auf einer Lesung von den Paargesprächen?
Ja, ja, ich ganz auch. Toll.
Ja. Das ist toll.
Es war das letzte Mal tatsächlich vor Corona, die beiden zum Niederknien.
Warte,
war
vielleicht beide zur gleichen Zeit?
Nee, ich war nämlich in München.
Ah, okay. Und ich in Hamburg.
Ja, guck. Okay. Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du oder hättet ihr gern eine Lesung nur für dich, / euch allein?
Vielleicht zu alt, Max Gold?
Hm.
Ich glaube, da hätte ich Bock drauf.
Bukowski.
Lebt er noch?
Nö, aber ich darf mir ja aussuchen. Ne? Ja. So. Also ansonsten würde ich mir eher was vorsingen lassen von MusikerInnen. Autorenlesungen sind ja auch immer so eine Sache.
Mhm.
Ein Toast und Shoutout an alle SprecherInnen, die so einen tollen Job machen.
Mhm.
Und da würde ich dann eher bevorzugen, mir das von jemandem aus dem Profilager der Sprache.
Und wie schön, nimm doch mal noch einen Namen. Ich hätte
einen. Naja, ich auch, natürlich. The one and only Rainer Strecker.
Ja.
Genau. Aber auch nochmal zurückgehen würde ich irgendwie Hänschen Peetsch natürlich. Fantastisch. Damit sind wir ja auch groß geworden als auf den Hörspiel-LPs.
Ich finde, Anne Moll macht das auch ganz gut.
Anne Moll ist super. Mhm. Ja, es gibt da sehr, viele. Sehr, sehr viele. Also die wirklich toll performen.
Und Wiebke Puls nicht zu vergessen.
Natürlich.
Juhu. Was ist dein oder euer Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Fachbücher kaufen und sie nicht lesen, zum Beispiel. Das ist, glaube ich, mein Guilty Pleasure. Ich finde so einige, also in so einem bestimmten Bereich, ich mache so viel mit Kultur und Schule und auch so mit Methodik. Und da gibt es so echt großartige Sachen. Und dann bestelle ich mal ein Buch oder kaufe das mal oder blätter das mal durch und nehme das dann mit und so. Und dann denke ich ja. Und dann so 3-4 Seiten. Und eins davon ist bestimmt auch das, was ich zuletzt nicht zu Ende gelesen habe, um die Brücke zu schlagen. Ja.
Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, Edu, wie wäre der Titel?
Oha. Was weiß ich. Hooray, hooray, it's a Holly Holiday. Ja, es muss doch alles Spaß machen.
Ja,
und,
super.
So. Weiß nicht, vielleicht so, ja.
Und du, Arne? Du hattest jetzt gehofft, du kommst um die Frage rum, weil Edu schon geantwortet hat.
Ich finde das echt schwer. Man muss sich so stark reflektieren. Weiß nicht. Irgendwas mit Wind vielleicht. Ich bin ja an der Nordsee aufgewachsen. Und vielleicht irgendwie auch was mit besser machen. Also ich finde, besser machen ist so, also das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Also jetzt so Projekte, Qualitätsmanagement habe ich gemacht und so und auch so ein bisschen durch die Musik, die ich schreibe und performe, auch versuchen so ein bisschen was besser zu machen.
Mhm.
Also so die Welt zum Beispiel. Ich meine, das ist jetzt, ich will das jetzt nicht als Mann das jetzt nicht anmaßen, sondern
nein,
das ist
nein,
aber
nein,
so ein starkes Motiv, weil ich finde, das Gute kommt halt oft zu kurz und das, also ich möchte das irgendwie gerne.
Da könnte ich eingerätschen.
Ja.
Ich habe zwar keine Gedichte parat gehabt irgendwie, aber sowas wie You may say I'm a dreamer, but
I'm not the only one.
Wie ging's weiter?
I hope someday you
join us and the world will be.
Das wäre der Titel für dein Buch.
Nee, das passte zu dir gerade.
Ach so. Ah ja, vielen Dank.
John Lennon, Imagine.
Ja.
Ich gucke hier immer wie beim Ping-Pong-Spiel hin und denke, okay, mal ganz neue Antworten. Welcher Mensch sollte eurer Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Ich würde sagen, viele hätten es mal nicht machen sollen.
Ja.
So. Und auch, sind wir gleich beim Thema irgendwie auch was Kindermusik angeht, vielleicht auch die einen oder anderen nicht. Und ich glaube, ganz viele würden sich wahnsinnig dazu eignen. Aber jetzt so explizit will ich jetzt niemanden hervorstellen, dass ich sage, okay, der muss es jetzt unbedingt machen.
Mhm.
Weil es ist einfach für sich eine Kunst, das gut zu machen. Und das können halt einige und einige halt nicht. Mhm. Also ich kann das nur vergleichen mit, oder naja, das kennt man ja auch so, ne, dieses klassische, man hat dann Kinder bekommen und dann denkt man, okay, jetzt will ich was für meine Kinder machen, irgendwie so. Und ich finde ganz wichtig, die Selbstreflexion da zu haben, irgendwie bin ich da auf einem Niveau, was dem entspricht, was da irgendwie gelesen werden sollte, oder mache ich das für meine Familie, und dann ist es auch vollkommen okay. Aber wie auch so bei Castingshows oder sonstigen, irgendwie überschätzen sich Leute oder haben leider niemanden oder keinen Spiegel, der ihnen sagt, lass mal lieber nach draußen gehen.
So. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Kinder aus der Grundschule so als Gruppe vielleicht in ihrer gesamten Grundschulzeit, 1. bis 4. begleitet von idealisierte Welt, begleitet von einer Lehrkraft, irgendwie ein Sachbuch schreiben über ein Thema, woran sie forschen, zum Beispiel, warum ist der Himmel blau? Mhm. Und da kommt dann nachher ein Buch raus, so mit einer vielleicht ein bisschen anderen Perspektive. Und die Frage ist, wäre es dann auch für Kinder verständlich, dieses Buch?
Ich glaube, ja.
Und mischen sich die LehrerInnen nicht? Also halten die sich so raus, dass es wirklich was von den Kindern für die Kinder ist? Mir fällt da ein Buch von den Leipziger Buchkindern ein, aus dem eins meiner Lieblings-Mini-Gedichte stammt, das da heißt: Die Kuh steht auf der Weide und kaut sich ihre Gedanken schön.
Oh.
Da hab ich so gedacht, oh. Und das war dann, cool, keine Ahnung, Jens 5 oder irgendwie sowas. Und
ja, ich dachte, aber das, alles klar. Aber das, ja, meine ich gerade.
Diese Weisheit,
Kinder erfinden Sprache ja, weil sie dann noch ganz, ganz frei sind, mhm, und so. Also ich erinnere mich auch, dass einer meiner Zwillinge mit 3 oder so gesagt hat, ah, die Sonne ist so blendelig.
Oh.
Mhm. Und das ist einfach ein fantastisches Adjektiv erstmal. Mhm. Und das könnte, also warum benutzen wir das nicht alle so?
Ja.
Und das gibt's ganz viel, finde ich.
Hast du daraus ein Lied gemacht?
Aus blendelig?
Die Sonne ist so blendelig, der Wind ist so.
Nee, also ich habe das jetzt nicht das aufgegriffen, aber ich habe schon für das Texten von Musik für Kindern ein bisschen was mitgenommen von meinen Kindern.
Mhm. Bist du auch so einer gewesen?
Jetzt sind wir ja schon mitten im Thema drin. Wir haben sogar schon die Qualitätsfrage ein bisschen gestellt. Ich wollte aber noch mal ein bisschen zurück. Wir reden hier ja normalerweise über Bücher und heute endlich über Kindermusik oder eben über Musik für Kinder. Und ich frage mich das ja auch immer bei der Literatur, was heißt das überhaupt, Bücher für Kinder? Und das frage ich mich jetzt natürlich auch bei der Musik. Ist das ein Genre?
Na, Herr Komponist.
Ja, also die meisten sagen, es ist ein Genre. Kindermusik. Also es heißt Kindermusik, glaube ich, ist Konsens. Aber ich finde Musik für Kinder irgendwie treffender oder sagen wir mal weniger suggestiv, weil Kindermusik klingt so ein bisschen nach Pillepalle-Musik.
Mhm.
Also es ist natürlich Quatsch, ne? Aber deswegen Musik für Kinder finde ich da irgendwie besser. Also ein Genre, es gibt mittlerweile, aber vielleicht kommen wir da ja auch noch hin, viele Genres in der Kindermusik. Also ich glaube, dass Kindermusik ein Genre war, nämlich ein Mensch mit Gitarre und einer Stimme singt lustige Lieder. Und das ist das Genre, was viele bei Kindermusik im Kopf haben. Und es gibt, glaube ich, würde sagen, fast alle Genres von Klassik, Jazz bis Pop und Punk auch extra für diese Zielgruppe Kinder. Und das ist dann wahrscheinlich Musik für Kinder. Mhm. Und das sind verschiedene Genres.
Also alle Formen sozusagen, die es gibt, oder alle Stile können in der Musik für Kinder heute vereint werden. War ja nicht immer so. Also ja, dass es mal Rock für Kinder gibt.
Ich weiß nicht, zum Beispiel ja, Musical für Kinder gibt es ja schon lange. So, und das ist ja auch Kindermusik. Aber das Genre ist, würde ich sagen, Musical, oder?
Ja, stimmt. Ich glaube, also ich habe immer bei Musik für Kinder gedacht, das ist die, wo die Kinder dann auch mitsingen können. Also ganz banal. Also so, ne? Gar nicht so sehr.
Ist auch.
Ja.
Bestimmt ein wichtiges Element.
Aber ich finde, Musik muss man ja auch noch unterscheiden irgendwie mit Text und ohne Text, also Instrumentalmusik. Ich denke, Musik ist, da die Klassifizierung zu machen für Musik für Kinder, finde ich vollkommen quatschig, weil du, also auch bei all den Konzerten, die wir so erlebt haben, von jeglichen Künstlern ist es doch heute so, also die Rezeption ist doch da, also entweder berührt es dich oder halt nicht, so von der Musik her. Das Spezielle, finde ich, im Unterscheiden ist es, die Verantwortung, die man hat, im Text auf Augenhöhe für Kinder etwas zu schreiben. Musikalisch ist, glaube ich, alles möglich.
Mhm.
Also instrumental, sagen wir es mal so. Und da ist es von Klassik über Liedermacher hin zu dem kompletten Rock, Techno, was auch immer. Das ist ja einfach ein Geschmack. Und entweder mag man sich dazu bewegen und das gerne hören oder nicht. Und dann gibt's noch mal die Musik ja auch noch mal in der Live-Aufführung. Das ist ja auch noch mal für sich noch mal was ganz anderes. Wie wirkt jemand auf der Bühne? Das eine, was ich höre, und das andere, was ich fühle und erlebe in einem Konzert.
Jetzt hast du gerade schon ganz viel angesprochen, unter anderem das Stichwort Verantwortung. Arne, du schreibst ja nun Texte. Worin liegt die Verantwortung?
Ich bin da jemand, der das ganz stark vertritt. Dass man, also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die darauf nicht achten oder denen das doch egal ist. Aber das ist halt so eine Gretchenfrage, da kommt mir ganz viel in den Sinn. Also Verantwortung erstmal dafür, weil natürlich man als Erwachsener die Kindheit kolonisiert. Also Kindheit ist aufgeweicht. Ne? Es gibt so ein Buch von Neil Postman aus den 80ern, Das Verschwinden der Kindheit. Das hat mich fasziniert. Und das heißt, das ist im Grunde so eine Aneignung der Kindheit durch Erwachsene. Und dieser Safe Space der Kindheit ist durchlässiger geworden durch die Verfügbarkeit von medialen Inhalten. Mhm. Und deswegen bin ich der Meinung, dass jemand, der explizit sagt, so ich mache was für diese Zielgruppe, für die Heranwachsenden, die vielleicht in manchen Dingen noch einen Safe Space brauchen, weil man sie vielleicht mit manchen Dingen noch nicht konfrontieren will oder vielleicht nie, so junge, heranwachsende Menschen. Und deswegen sollte man das im Blick haben, wenn man Musik für Kinder macht. Ich mache zum Beispiel Texte oder Musik, wo es ganz viel um, meiner Meinung nach jedenfalls, um die Erfahrungswelt von Kindern und Kindern in der Familie, Kinder in ihren anderen sozialen Zusammenhängen und so weiter geht. Also sowas, so Themen wie kann ich schon oder irgendwas, was jemanden stärkt. Weite Welt zum Beispiel ist so ein Song. Oder Schlauberger oder Rittersong, also jetzt so von uns und so ein paar Songs, die vielleicht Mut machen oder trösten oder wie auch immer. Und ich finde, das ist eine Verantwortung, die man dann hat, aber trotzdem kann man natürlich einen Song schreiben, wie man sonst auch einen Song schreiben würde, wenn man das jetzt nicht besonders für Kinder machen würde. Also man muss, wenn man das bei YouTube hochlädt, muss man immer ankreuzen, ist das nur für Kinder? Also ist es was für Kinder oder ist es nicht nur für Kinder? Und ich kreuze immer an, es ist nicht nur für Kinder, weil das einen wahnsinnig einschränkt, wenn das dann nur für Kinder ist. Aber trotzdem ist die Musik, die wir machen, würde ich sagen, besser geeignet als manche Musik, die nicht für Kinder geschrieben wurde.
Also ist dieses für, also ich habe mit dem Begriff ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich immer finde, das hat sowas von oben herab. Mhm. Ich als erwachsener Mensch und aus der Nummer komme ich ja nun auch, oder ihr auch nicht raus, kommt einfach niemand raus, mach was für euch. Ja. Und meistens ist es wir hier oben, ihr da unten. Wir wissen schon viel mehr, ihr nicht. Und das hinzukriegen, ohne dass es sowas Anbiederndes hat oder weiß ich nicht, was Vereinfachendes, ist ja wirklich eine Kunst.
Ja, also ich glaube, wenn man Kinder ernst nimmt, in dem, also versucht ernst zu nehmen als Erwachsener, in dem, was sie sind, nämlich, also ich sag mal, sie sind kreativ, sie sind KünstlerInnen, sie sind sehr neugierig, sie sind also Forscher oder Forscherin und sie haben eine eigene Perspektive auf die Welt. Also sind sie, sagen wir mal, Philosophen oder Philosophinnen.
Ah, okay.
Also wir haben es mit Forschern, mit Künstlern, mit Philosophen zu tun. Das ist unser Publikum. Und da kann man eben nicht alles machen, finde ich. Wir machen auch, haut drauf, it's party time hier, bum 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 und so. Ich finde, man sollte sich immer im Klaren darüber sein, mit wem man es zu tun hat. Und natürlich will man trotzdem Künstler sein und aus seiner Seele heraus sich frei singen und so. Aber das ist das Besondere, würde ich sagen, an Kindermusik.
Nun gibt's ja in der Kindermusik die sich als, glaube ich zumindest, KünstlerInnen begreifen in erster Linie und dann aber auch die gern was beibringen wollen. Also da gibt's ja auch tatsächlich viele PädagogInnen.
Ja, es sind zwei Richtungen, aus denen die Leute kommen, würde ich sagen.
Ja, genau.
Und rollt's euch beim einen, womöglich beim zweitgenannten, die Fußnägel auf oder sagt ihr erstmal alles offen?
Erstmal alles offen. Wie gesagt, wir waren ja viel, viel, viel auf Tour und haben gute und schlechte Beispiele erlebt, unserer Meinung nach. Und ich finde auch nochmal da so eine ganz leichte Unterscheidung, wenn du wirklich jetzt mit Kleinstkindern so, ne, also wo du irgendwie so, was sag ich, Zahlenspiele machst und solche Sachen. Das war ja bei uns nie so das Thema. Also würde ich jetzt mal sagen, zwischen 0 und 4 oder 3 oder so. Da hat man ja auch nochmal eine andere Geschichte, weil zum einen irgendwie es vielleicht auch gar nicht so laut sein darf. Irgendwie die Musik wird vielleicht auch zum Teil benutzt, irgendwie um Schlaflieder zu komponieren und einzusetzen und so. Das ist für sich vielleicht nochmal eine kleine, so eine Unterschublade irgendwie. Aber ansonsten finde ich, gibt es unfassbar gute, also ich erinnere mich zum Beispiel jetzt gerade spontan an Robert Metcalf,
ja,
mit seinem Mathe-Song, ja, ja, mega.
Der hat ein ganzes Album gemacht, ja, so ein Zahlenalbum.
Voll gut. So. Ja. Mhm. Aber ich erinnere mich, und jetzt wollen wir keine Kollegen irgendwie hier nennen, aber da wird dir schlecht. Also das ist dann, also da fühle ich mich dann, also und die Kinder zum Teil ja auch irgendwie komplett veräppelt irgendwie, mhm, so. Also dass du das alles so verniedlichst und alles so klein machst und ja, in möglichst einfacher Sprache irgendwie daherkommen und so. Gut, das ist, unterscheidet sich ja auch schon, wie man mit Kindern spricht. So, mhm, ne, die einen machen und so irgendwie und die anderen reden einfach ganz normal irgendwie, ja, so, weil ja, da steht ein Mensch vor dir irgendwie so und der wird schon fragen, wenn er
das
versteht.
Das Problem ist, dass es eben so weit, das fällt Musik für Kinder oder Kindermusik, natürlich ist es im Kindergarten, wenn du Zweijährige da hast und du hast einen pädagogischen Auftrag und Musik gehört auch zu diesen, bei den Qualitätsstandards eines Kindergartens immer auch mit zum Kanon, so kulturelle Bildung und so und Musik. Und Musik ist ja auch in der Lage, vieles zu bewirken, also kognitiv und emotional und sprachliche Entwicklung ist, glaube ich, am besten nachgewiesen. Also das heißt, Musik wird tatsächlich eingesetzt, auch pädagogisch eingesetzt. Und ich finde, das ist auch legitim. Und dann ist es halt die Frage, was kommt musikalisch dabei raus? Und da kann ich nicht mit den Maßstäben eines Popsongs von einem Major-Label daherkommen, sondern das erreicht Kinder auf eine ganz andere Weise. Wir versuchen aber zum Beispiel, obwohl wir ja... Kein Major-Label übrigens. Wir sind Indie. Yeah. Aber obwohl wir, ich sag mal, eine Pop-Band sind, versuchen wir trotzdem, das noch so ein bisschen mitzudenken, dass wir immer auch noch was im Paket haben, was diesem Anspruch vielleicht auch noch ein bisschen gerecht wird.
Ich bin da so ganz leicht anderer Meinung. Also ich würde sagen, musikalisch geht halt alles. Also von 0 bis 99.
Klar.
Ne? Und da kann halt auch das Justin Bieber Pop-Ballett kommen irgendwie so. Das ist einfach auch wahnsinns super produzierte Musik und auf dem höchsten Standard etc. Ich finde, dass da alles möglich ist. Wie gesagt, da nur die Unterscheidung, wie man textlich da rangeht irgendwie so. Mhm. Aber ich glaube, musikalisch geht wirklich von, also das sieht man ja auch in anderen Kulturen. So, also wir sind nun hier klassisch geprägt und dann gab es lange Zeit nix und dann gab es andere Musik. Und wenn du nach Südamerika gehst, da wächst du halt mit 93 verschiedenen Rhythmen auf. Und das begreifen die Kinder auch mit eins und deswegen können die auch so alle so toll tanzen. Und haben also ich glaube, da ist wirklich alles möglich und das war ja auch ein wesentlicher Ansatz, weswegen wir damals zusammengekommen sind und uns da auch ein bisschen gegen aufzustellen, was wir vielleicht zum Teil bis dahin kannten, nämlich Musik zu produzieren, die auf einem Niveau ist, wie man das halt auch für die etwas größeren, ja, Rockstars macht. Also einfach diesen Anspruch zu haben, wir produzieren eine Platte, ob das jetzt für Kinder ist oder nicht. Wenn du unsere Texte oder den Gesang mal rausnimmst, dann kannst du da jetzt auch den Gesang von irgendjemandem anderen drauf singen lassen und dann ist es ein Erwachsenentitel.
Also es gibt einen Song von uns, den gibt es mit einem englischen Text, der ist auf einem Album mit drauf, das aber nicht zu streamen ist, genau. Und das ist der Rittersong. Und wenn man den Song hört, dann erkennt man nicht, dass es Musik für Kinder ist, wenn man die Sprache nicht spricht. Es ist jetzt auf Englisch, die meisten können Englisch. Also musikalisch, finde ich, muss man schon bei Zweijährigen oder kann man schon für Zweijährigen was anderes machen, was vielleicht auch besser funktioniert und so. Also ich finde da, also das, nur mit dem Text, ja, ich kenne die Meinung, das ist auch okay, aber das Thema Wiederholungen zum Beispiel, also mit kleinen Kindern und wenn du da eine Bewegung drin hast, die du dann wiederholst, also hier von Fahle das Katzentanzspiel, ne? Also die Katze tanzt allein, ich weiß nicht, man denkt dann so, okay, eigentlich kann man das für, also das ist sowas, was ist eigentlich ein reines Kinderlied und dann denkt man, das kann man für Erwachsene nicht bringen, das war ja deine Frage so und dann bin ich auf einer Hochzeit und nachts um 2:30 erwachsene Menschen springen über die Bühne zu "Ich überlege mit dem Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch." Und drehen da total durch. Und das ist eine ständige Wiederholung dieses Chorus. Also ich finde sowieso die
das sind die Parallelen.
Das ist eine gute Parallele zu dieser Musik für Dreijährige, finde ich. Das ist ja auch zum Beispiel ein Song von Donickel, Andreas Donauer, das Fliegerlied. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la, ist ein,
das müsstest du aus München kennen.
Ein Song für Kinder. So. Mhm. Und jemand hat das zu einem Ballermann-Song gemacht. Es gibt, glaube ich, 100 Coverversionen davon, ja, die alle irgendwie
erfolgreich, ja.
Also dem zu Alkohol gereicht wird, der Song. Mhm. Und das, also diese Nähe von dieser oder von Musik für Kinder zu Musik für Partys. Das finde ich schon auch erstaunlich. Also gibt es eben auch in die andere Richtung dann
Wirkung. Ich
hatte
vor allen Dingen mit der Frage gemeint, natürlich auch, das kann man dann gar nicht so sehr, das kann man bei Erwachsenen nicht bringen, sondern eher so, ich habe, glaube ich, wenn ich an Kindermusik denke, ganz viel Süßliches, ganz viel, fast würde ich jetzt sagen, Unwürdiges im Ohr, wo ich so denke, oh, da werden denen die Ohren zugekleistert, das ist null anspruchsvoll. Mhm. Also das ist so kurz nach Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer mit Gitarre im Religionsunterricht, wo ich so denke, das ist nicht euer Ernst. Vielleicht können wir es ja auch ein bisschen festmachen, wenn wir jetzt doch mal ein paar Namen nennen.
Oh.
Also, weil es mich einfach...
Wir nennen nur gut.
Okay, das könnt ihr ja machen. Also dann kann ich ja vielleicht die reinhauen, wo ich so meine Fragen habe, obwohl ich sehr wohl weiß, dass die natürlich viel bewirkt haben.
Sagst du jetzt Namen?
Ich sage jetzt meinen Namen, Sokowski. Und das finde ich kein...
Okay.
Ja?
Also total. Also er ist ja... Also ohne ihn wäre vieles anders. Mhm. Klar, er hat da viel bewirkt. Ich mag die Musik nicht besonders, aber ich habe sie eben auch als Jugendlicher kennengelernt und da war das vorbei. Also so das fand ich irgendwie so. Ich finde aber, dass er das gut gemacht hat. Und wir haben auch einen Zukowski-Song gecovert auf einem Album. Also natürlich auch ein guter Typ und hat und macht auch viel für die Kindermusik ja auch aktuell.
Ja.
Ist ja so im Hintergrund hier und da mal unterwegs und fördert.
Zukowski, finde ich, ist irgendwie outstanding irgendwie. Das ist halt also, weil das wirklich, also in deutschen Landen, glaube ich, damals durch, weiß nicht, Wetten, das war das oder sowas, halt einfach diese neue Richtung gebracht hat. Mhm. So. Aber auch eine andere Zeit. Mhm. Und ich sag mal, die Plagiate von Herrn Zukowski.
Mhm, die sind's Problem.
Die sind's Problem.
Okay.
Also wir sind damals wir haben angefangen und Leute haben gesagt, oh, endlich mal nicht Zukowski. Das ist endlich mal was anderes. Ja. Und das war schon irgendwie toll. So, ja, so Gegenmodell. Daher kommt auch dieser Slogan, den wir ja nicht mehr im Gepäck haben, aber so. Weißt du,
sag mal, ich nehme an, das ist der mit der Blockflöte, oder?
Ja. Genau, also wir haben nichts gegen Blockflöten, aber garantiert blockflötenfrei war einfach so ein Claim, mit dem man ganz schnell begreiflich machen konnte, so dass wir uns unterscheiden wollen von dieser Art von Kindermusik. So. Mhm. Also wir haben nichts gegen Blockflöten. Ich finde sogar das ist gefährlich, das zu sagen, weil die Blockflöte ja so ein Einstieg ist, um Musik zu machen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Menschen irgendwie zumindest probieren, selber irgendwie zu singen oder ein Instrument zu spielen. Und deswegen gerne auf jeden Fall Blockflöte.
Nee, Ukulele. Dann kann man nämlich auch dazu singen.
Ja,
und das ist nämlich das Schlimme. Und die Blockflöte ist einfach, also heutzutage, ne, wir haben sie alle hinter uns, die Blockflöte. Meine liegt ja auch, glaube ich, irgendwo noch rum. Aber ich finde es halt, Claim und so, alles cool irgendwie. Aber heute würde ich unbedingt dafür plädieren, irgendwie, was weiß ich, entweder Cigarbox-Gitarre zu spielen oder Ukulele oder irgendwas, wo man sich halt auch selbst begleiten kann und wo man dann auch wieder anfängt zu singen. Mhm. Weil das war das große Problem. Mit so einer Flöte im Mund geht halt nichts.
Ja, Olli hier, ne? So. Oliver, einer aus der Band, der hat mit Blockflöte angefangen und dann Melodica und so und dann hat er gemerkt, da kann ich nicht so singen und dann hat er Gitarre.
Ja, super. Perfekt. Ja.
Also zu diesem selber Musik machen möchte ich unbedingt später auch nochmal kommen. Aber ich würde doch gerne noch ein bisschen bei den Namen bleiben. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß, es ist unangenehm, das muss ja auch nicht, aber wenn ich mir vorstelle, es hören jetzt vielleicht Menschen zu, die wirklich nicht viel, die sich damit nicht so befasst haben. Und wenn, als ich vorher Zukowski nannte, erinnere ich mich eben an Autofahrten mit dem ewigen Zukowski. Ich konnte es nicht mehr hören.
Das Problem ist die Wiederholung,
wirklich auch sehr kitschig.
Ja.
So, also wenn ich dann denke an was es da inzwischen an Möglichkeiten gibt. Also drum die Bitte vielleicht so ein kleiner Rück- und Überblick und wo wir heute stehen. Oder wolltest du noch was anderes sagen?
Ja, zu Zukowski wollte ich noch sagen, Friedrich Fahle natürlich.
Ja, natürlich.
Weil der, ähnliches Alter, der hat andere Musik gemacht und die fand ich engagierter, ne? Also
kühner.
So auch von den Texten, kühner, ja. Und also wenn Zukowski oder Fahle, so, das ist ganz wichtig, also Friedrich Fahle meine ich. Zu dem, was es aktuell an Musik gibt, die so für alle und für Kinder insbesondere irgendwie so gut ist, gibt's viel und zwar so viel, dass ich da vielleicht ein Buch empfehlen würde. das Kollege Thomas Hartmann geschrieben hat. Der war beim WDR ganz lange Redakteur und hat sich mit diesem Genre
im Kinderradio.
Im Kinderradio, genau. Beschäftigt und hat einen eigenen Blog und eine Webseite, die heißt Mama Lauter. Und der hat letztes Jahr ein Buch rausgegeben. Und das ist ein wahnsinnig guter Überblick über die Szene und auch über das ganze Thema Kindermusik. Das heißt Mama Lauter. Gute Musik für Kinder und ist von Thomas Hartmann und das würde ich empfehlen. Ansonsten, ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so aus in der Szene. Also ich kenne Leute aus dem Netzwerk Kindermusik. Das finde ich auch das wichtig zu erwähnen. Das hat sich entwickelt seit 1998 und es sind inzwischen 70 Mitglieder. Das sind alles Bands und Musiker und MusikerInnen, die veröffentlichen. Und also das heißt auch, die man auch sonst so hören kann. Da gibt es auch einen interessanten Podcast, Heidi, Die und Rock'n'Roll heißt der. Über den Titel kann man streiten, aber die Interviewpartner sind sehr interessant. Da sind also viele Leute auch und deine Freunde war da. Und also bekannter oder eben nicht so bekannt.
Die Idee war, wir schaffen uns jetzt mal wirklich...
Wir schaffen uns eine Plattform. Und wir sind jetzt auch seit 2 oder 3 Jahren ein eingetragener Verein. Juhu! Und haben eine ganz großartige erste Vorsitzende, nämlich Suli Puschbahn. Die kann ich schon mal namentlich nennen. Aus Berlin, die sehr engagierte Texte macht und auch echt coole Musik und so. Und hat auch einen Autorenpreis der GEMA gewonnen und so. Die ist schon echt ziemlich cool.
Es ist tatsächlich wahnsinnig viel passiert in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren. So hat, glaube ich auch, wenn ich das aus Produktionsweise irgendwie so begründen kann, damit zu tun, dass man heutzutage halt mit dem Rechner relativ schnell irgendwie Musik auf hohem Niveau oder auf dem höchsten Niveau produzieren kann, so wie die Leute in der Popmusik. Das heißt, es ist erschwinglicher geworden. Man muss nicht in ein Tonstudio gehen. Das, finde ich, ist halt so die Entwicklung, die auch die Technik gebracht hat, dass jeder in der Lage ist, halt Musik zu machen. Ob das dann mal gelingt und mal nicht, ist halt so die Frage. Aber das hat man, glaube ich, deutlich gemerkt. Als ich damit ins Boot kam, irgendwie, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, da war das eben so. Ich glaube, ich hatte kurz vorher das Vergnügen, mit Nena die Kinderplatte aufzunehmen. Da hat sie Klassiker aufgenommen. Und die waren halt auch schon im Nena-Stil produziert. Mhm. Und rockig, pop-rockig so. Und dann kam so, ne, dann kam so Radau, dann gab's hier die Blindfische mit der Rockmusik, so, also das war so.
Blindfische, ja, gab's vor uns schon.
Genau, dann gab's, also das war so diese Ablösung der LiedermacherInnen. Was ist Ablösung? Aber das kam hinzu. Mhm. So, und ich glaube, so vor 10 Jahren ging es dann mit der Hip-Hop-Welle los. Also auch dadurch begründet, glaube ich, dass dann die Hip-Hopper unserer Zeit dann genau, halt auch Kinder bekamen. Und oder
so läuft
es. Ja, so läuft es, genau. Mhm. So.
Unter meinem Bett ist ja auch so.
Genau, das Gleiche, genau. Und deswegen vermischen sich die Stile so schön. Und es gibt halt unfassbar viel zu hören. Und wenn man dann junge MusikerInnen heutzutage hört, klasse, dass da was Vernünftiges bei rumkommt. Aber auch da, wie auch in der normalen Musik, wenn ich das so sage, ist es, jeder kann veröffentlichen, jeder kann Bücher schreiben und sie veröffentlichen. Aber, und da finde ich, ist die Musik für Kinder, Kindermusik, was auch immer, die Live-Performance entscheidet darüber. Und die Kinder drehen sich um, wenn du nicht performst. Ja. Und das ist der große, große Unterschied. Also das heißt, die Qualität, die du auf der Bühne leisten musst, sozusagen gegen die Hüpfburg zu spielen, die vielleicht links daneben steht, das ist deine größte Konkurrenz. Und oft genug erlebt, und das ist irgendwie, also die Herausforderung, sich dem zu stellen und zu sagen, okay, ich versuche euch oder wir versuchen euch hier vor uns stehen zu haben und erweist uns die Ehre, uns zuzuhören. Das ist das macht es eigentlich aus. Und das ist eben bei den erwachsenen MusikerInnen eben nicht der Fall. So, ne? Da performst du deinen Kram, kannst dich umdrehen und sagen, hey, mein Song, hey, ja, so just another song about blah, blah, und guckst niemanden an und so. da würde sich dann, glaube ich, die Hälfte der Kinder verabschieden und sagen so, hey, hallo, wir hören dir zu, also zeig dein Gesicht und spiel bitte für uns.
Wir haben es tatsächlich bei den ersten Konzerten auch irgendwie erlebt, das waren dann irgendwie, da hinten war die Gula, die konnte man die Feuerwehr angucken und Gulasch essen. Und bei uns waren dann irgendwie 10 Leute, als wir dann angefangen haben, und nach dem dritten Song waren es noch 2 und irgendwas haben wir falsch gemacht. Dann genau, haben wir uns halt überlegt, okay, irgendwie die Songs sind doch eigentlich gut, was machen wir denn, was können wir denn noch machen und so. Und so ist das halt
und
auch
entstanden. Und was war's? Also was habt ihr dann gemacht?
Ja, du müsstest dir vielleicht ein Konzert angucken. Also wir sind versuchen, interessant zu bleiben. Oder sagen wir mal so, wir nehmen unser Publikum ernst und nehmen es mit. Also dieses mit dem Publikum zusammen etwas erleben, darum geht's. Ne? Also wir machen viele Sachen, die wir gemeinsam machen mit dem Publikum. Ohne unser Publikum auf die Nerven zu fallen damit. Weil es ja schließlich doch umgekehrt. Und ein Beispiel fällt mir jetzt nochmal ein, eine Band, die das auch gut macht, finde ich, die ich kenne und die ich persönlich gut kenne, ist Pelemele aus Köln. Die machen das auch super. Und die Blindfische übrigens auch. Aber ich bin, wie gesagt, nicht so firm in der ganzen musikalischen Landschaft aktuell.
Zu der Live-Performance, da würde ich halt noch erwähnen, dass natürlich auch meistens die Eltern daneben stehen. So, und ich finde halt, auch das ist ein Publikum. Und da zu separieren und zu sagen, ja, nee, das ist jetzt nur für Kinder und das ist hier für die Eltern so, das ist halt ein Event für alle. So. Mhm. Und das halt auch zu vereinen, so, dass beide auch Spaß haben und dass alle Parteien da Spaß haben. Mhm. Das ist, glaube ich, irgendwie auch so das Ding. Mhm.
Aber am Anfang war es ja so, dass es bei uns hieß, wow, das ist endlich auch Musik, also Kindermusik, die auch Eltern gefällt. Kindermusik, die auch Eltern gefällt. Das ist so ein Standardding. Und und das haben wir auch mit Absicht gemacht, dann mit den Eltern. Wir haben auch zum Beispiel in der Live-Performance irgendwie Sachen, wo wir Eltern gegen Kinder singen lassen und so. Also zu unserem Song dazu.
Super.
Also die Eltern wollen los und die Kinder wollen noch da bleiben und so. Und das macht tierisch Spaß. Also es ist einfach für uns ist es geil, weil wir einen mega Chor haben. Für die Eltern ist es lustig. Die machen das, ist auch witzig, dass sie alle immer sofort dabei sind. Ja. Mhm. Das ist nie so, dass es nicht klappt oder peinlich ist oder so. Und Musik für Kinder, die auch Eltern gefällt. Aber das kann auch so ein bisschen zum Problem werden. Mhm. Also es gab jetzt einen Artikel in der Zeit, den ich naja fand. Also mal wieder naja, weil es irgendwie nur um deine Freunde ging und so, dass da jetzt wieder irgendwie was entdeckt wird, was bisher sträflich vernachlässigt wurde. Dabei gibt's das schon seit 20 Jahren so, dass diese Lücke da geschlossen ist. Aber egal. Aber da ging's auch unter anderem eben darum, ob dieser geschützte Raum Kindheit nicht erhalten werden soll und ob nicht Musik für Kinder sich keinen Gefallen damit tut, dann auch für Eltern interessant zu sein, sondern ob es nicht vielleicht dann auch gar nicht mehr so richtig gute Musik für Kinder ist, wenn sie auch für Eltern ist.
Ah, ja.
Absolut, also dieses das heißt, Schielen in alle Richtungen.
Ja, genau, da muss man ein bisschen gucken. Das ist auch natürlich, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, wenn man versucht, also das, was wir vorhin schon auch mal gesagt haben, aus der Erfahrungswelt und der Lebenswelt der Kinder herauszudenken, indem man ihnen zuhört, indem man irgendwie so guckt, was sind das eigentlich für Leute, mit denen ich es da zu tun habe, mit ihnen lebt, weil man selber Kinder hat oder mit ihnen arbeitet, weil man vielleicht im pädagogischen Bereich oder im schulischen Bereich irgendwie unterwegs ist und da seinen Input kriegt. Und wenn man das schafft, sie ernst zu nehmen, warum kann das dann nicht auch für Eltern interessant werden?
In der Kinderliteratur gibt es ja das, sage ich jetzt mal, eher ein Gesetz schon fast, dass man sagt, gute Kinderliteratur ist genauso für Erwachsene. Und da fallen, also mir fallen da
Kinderfilme
zig,
auch
ja,
übrigens.
Da fallen mir zig Beispiele ein, wo ich so denke, das stimmt einfach. Ich vergesse völlig, dass ich jetzt hier eigentlich jetzt nicht angesprochen
so.
Bin, weil ich einfach die Geschichte toll finde. Bleiben wir jetzt mal bei den Songs, die bestehen aus Text, Musik, Musik mit allem, was dazu gehört. Und ich höre ja als Erwachsene auch Songs erstmal nach der Musik, ehrlich gesagt. Gefällt mir die Musik? Also ich gucke jetzt nicht, oh, sind die Lyrics auch wirklich toll? Wie ist das bei euch?
Ja, ich meine, allein schon geht ja los irgendwie auf verschiedenen Sprachen. Also es ist ja mal das Schönste, irgendwie, wenn man so in der Kindheit irgendwie englische Songs gehört hat, die komplett falsch gesungen hat. Da hatte ich so einige Erlebnisse von.
Axel Hacke, sag ich noch.
genau, wunderbar.
Ja, okay. Und ich muss sagen, ich immer bei der Musik. Das ist bei mir so mit deutschen Lyrics. Habe ich nie drauf gehört. Das ist bei spanischen Geschichten, also weil ich ja zweisprachig unterwegs bin, höre ich nur auf die Sprache. Ich kann das nicht beschreiben, das ist so. Bei Englischen ist es mal so, mal so. Da hat man so ein paar Lines, die haben einen irgendwie geprägt. Siehe Imagine und Co. Aber also das hat ja auch was mit Hörbildung zu tun und wie man da groß geworden ist.
Ich finde, ein Song ist gut, wenn mich der Song irgendwie packt. Und das kann eine tolle Textzeile sein, etwas sehr Lyrisches oder was mich voll abholt. oder eben eine Wahnsinnsharmoniefolge mit einer tollen Melodie oder wie auch immer. Also der Song an sich funktioniert dann eben. Und im Idealfall beides zusammen. Und so ähnlich schreiben wir auch Songs. Also ich schreibe meistens, also es kommt auch darauf an, was, ne? Also zum Beispiel schreibe ich auch gerade ein Musical. Da ist es ein bisschen anders, weil dass da andere Textvorgaben gibt und so. Aber bei so einem Song, da kommt einem vielleicht so eine Zeile in den Sinn, gleichzeitig mit einer Melodie. Das passiert auch mal. Und dann gibt's halt nicht, das eine ist vor dem anderen da oder so.
Produktionstechnisch ist es natürlich was anderes. Da ist es natürlich, für wen produzierst du? Und wer ist der Empfänger? Wenn du jetzt eine Musik, was weiß ich, meine Freundin Conny, die TV-Serie, den Song, den wir da gemacht haben, da ist eine klare Vorgabe, was so ein Titelsong erfüllen muss. Und bei Radau hängen wir zusammen ab und die Songs sind im Proberaum mit entstanden und dann, das ist vielleicht super und das ist nicht und dann schmeißt der andere eine Idee rein und so. Das ist halt einfach irgendwie anders entstanden. Und da geht's halt immer darum, auch sich immer wieder zu hinterfragen, so ist das wirklich gut. Also ne, wir haben ja wirklich lange, lange an Dingen gefeilt, so ne, das ist und ab und zu flutscht es mal so.
Ja, wir fangen gerade wieder an, nochmal so mit ganz anderen Impulsen was zu machen. Wir waren neulich eine Woche, haben wir uns ein bisschen eingeschlossen. Das war unfassbar gut. Das ist eben das Tolle, wenn man eine Band ist, ne, also dass man mit der ganzen Band Musik macht und dann dabei auch sozusagen Musik schreibt, indem man das einfach dann festhält, was man da gemacht hat und darüber spricht und dann sagt, oh, mach das nochmal, das war so irre. Lass es jetzt normal spielen. So. Oder man sagt irgendwie so, ja, kannst mal was anderes machen.
Und da geht es euch um die Musik und um das Gesamte.
Ja.
Habt ihr dann die Zielgruppe im Kopf oder ist die da einfach hinten?
Ich würde sagen, so jetzt von der Instrumentierung her würde ich jetzt sagen, ist nichts da, was für unsere Zielgruppe, also sagen wir mal, Zielgruppe ist 4 bis 10 Jahre alt. Gibt es kein Instrument, was man jetzt ausschließen müsste.
Ich will nochmal ganz kurz auf dieses Bühnenerlebnis, denn das ist ja für euch eins, du kriegst die Kinder mit, wie die reagieren. Ja, ich weiß nicht, wie sehr man da konzentriert ist beim Spielen und es dann selber auch mitkriegt. Aber
voll.
Voll.
Mhm. Man kriegt es voll mit.
Die sind ja auch lauter als das, was man von der Bühne gibt.
Also natürlich muss man das spielen, was man spielen muss und man singt das, was man singen muss. Aber das ist ja, also das ist ein gemeinsames Erlebnis auf der Bühne von uns Vieren, weil wir uns dann halt ergänzen mit Gesang und so weiter und weil wir es eben auch schon viel geübt haben und so funktioniert es halt irgendwie auch ganz gut. Und dieses nach vorne spielen und das Aufnehmen, was von vorne kommt, das ist halt im Grunde genommen sowas wie die Energie, die wir dann umsetzen in unser Konzert.
Ich sehe es dann ja von der anderen Seite oder höre es auch von der anderen Seite und das ist halt mega. Also, ne, diesen Spaß da zu sehen und wie diese Welle die ganze Zeit immer so von auf die Bühne und von der Bühne zurück auf die Kinder und wieder zurück. Und das ist schon Punkrock total.
Wir nehmen da ja auch spielerische Elemente mit rein. Ja. Also das haben wir jetzt in der Corona-Zeit natürlich nicht gemacht, aber wir haben zum Beispiel einen Song, wo wir haben Kinder auf der Bühne, die Bälle mit Kisten fangen und diese Bälle dann wieder zurück ins Publikum werfen. Das Publikum muss diese Bälle wieder in diese Kisten werfen. Also das heißt, diese Korrespondenz von Bühne und Publikum haben wir tatsächlich mit was Anfassenden, nämlich mit 2 so Gummifußbällen. Also der Song ist Der Ball fliegt, also unser Fußballsong. Und das heißt, dieser Funke, der wird materialisiert quasi. Und das ist irre, was da passiert.
Plus dieses anarchische Element, was da halt immer bleibt. Also ich erinnere mich so an einige Veranstalter, gerade wenn man so für Radiosender gespielt hat oder sowas, wo alles total durchgetaktet ist oder TV. Und dann so, ja, und dann schmeißen wir nachher Bälle rein und dann ist irgendwie, geht's das los irgendwie. Und, nee, bloß nicht, das geht gar nicht. Und dann Gefahr und dies. Ja, das ist auch immer so ein bisschen, natürlich auch immer an der Grenze des, na nicht erlaubten, aber ne, es ist natürlich einfach was du nicht einplanen kannst. Und das macht es aus. Und ich habe nun echt viele Konzerte von den Kollegen gesehen und immer wieder dieses Momentum, wo einfach alles passieren darf und kann. So, das ist das Besondere, was es und dann zu einer Show oder zu diesem Entertainment-Faktor macht.
Und dann ist es ja auch geglückt, da muss man ja darüber sich keine Gedanken
absolut
mehr zu machen.
Absolut. Mhm. Ja, und auch, man sieht dann ja auch, also die eher schüchternen Kinder, die dann erstmal sich nicht trauen oder auch ängstlich sind und so und wie diese immer näher dann an die Bühnenrand gehen und so, das ist Tränchen im Auge.
Ja, das glaube ich. Mhm. Und ist es auch ein Teil, also ich meine Auftrag und gar Mission sind ja immer riesengroße Worte, aber ihr macht ja auch was in Anführungszeichen ganz Simples noch dazu, ihr macht Kinder mit Musik vertraut. Ist das ein Auftrag?
Auf jeden Fall,
ja?
Unbedingt.
Auf jeden Fall. Plus, wenn ich einkaufen
natürlich.
Kurz,
Du hast ja sonst noch nicht geredet.
plus eben, dass das, das wird der Soziologe da drüben gleich irgendwie anders erklären, aber dieses Freundschaftsgefüge, was bedeutet eine Band? Mhm. Dazu auch gern mal die neue Dokumentation von den Beatles auf Apple gucken, weil das sagt eigentlich alles aus. Und das gilt, würde ich sagen, zu 99% für alle Bandgefüge. Was das für ein Zusammenhalt ist, das ist wie eine Fußballmannschaft, wie eine Tanzgruppe, wie was auch immer. Ne? Also das ist halt einfach eine Gang so und eine Clique und man hängt zusammen ab und mich wundert es überhaupt, dass es überhaupt noch gar keinen Film darüber gab oder vielleicht gibt es ja sowas wie...
Bisschen, ne?
Ja, wir wollten mal ein Musical darüber schreiben, hatten wir ja, schon ein Skript dafür
also
geschrieben.
Das liegt alles also, in der Schublade.
Ja, genau. Aber dieses eben genau dieses, ne, dieses wilde Kerle, wilde Hühner, was auch immer, irgendwie so, ne?
Also ja,
dieses,
man ist eine Bande.
Ja, man ist eine Bande, genau.
Also es gibt nichts, was so ist wie Musik, ganz klar. Erstmal für die kindliche Entwicklung oder für uns alle, das ist ja immer so ein Leistungsding, so, ja, sprachliche Entwicklung und so. Die Bastian-Studie, die das auch nachgewiesen hat, methodisch dann irgendwie nicht ganz sauber und so. Aber irgendwie ist man sich doch einig, dass auch Mathematik und kognitive Fähigkeiten, sprachliche Entwicklung und auch so emotionale und vor allen Dingen soziale Kompetenzen einfach durch das Musikmachen wahnsinnig gefördert werden. Aber das hindert natürlich Kultusministerien nicht daran, Musik irgendwie so gut wie abzuschaffen in den Schulen. Das ist
öffentlich-rechtliche Sender, Kinderradiosendung abzuschaffen.
Skandal.
Es, ja, also absolut. Das überhaupt, was mit Kultur für Kinder passiert,
TV-Formate.
Das ist einfach unfassbar. Musik auf jeden Fall extrem wichtig und ich finde es auch wichtig, dass wir sehr junge Menschen für Musik begeistern, für das Erleben von Musik auf Live-Konzerten, für das, was Musik mit mir machen kann. Also ich habe damals irgendwie bei einigen Songs habe ich so geweint und auch jetzt noch. Manche Songs finde ich einfach so großartig, wo ich jedes Mal eine Träne im Auge habe, wenn ich diesen Song höre oder so. Oder eben auch, kann auch instrumentale Musik sein, es kann auch mal ein klassisches Stück sein. Und dieses, was mich da bewegt, das kann eben nur Musik. Und ich finde es ganz großartig, daran teilzuhaben, jungen Menschen das zu ermöglichen, diese Erfahrung zu ermöglichen, dass sie irgendwie, meinetwegen auch wenn sie nur ausrasten und Juhu schreien irgendwie so, aber auch wenn sie abgeholt werden vielleicht von so einem Lied. Je weniger es das in anderen Stellen gibt, desto wichtiger finde ich es, Musik zu machen und andere Leute dazu zu bringen, auch selber ein Instrument zu spielen. Ich habe auch Bandcoachings gemacht und so weiter. Da war das eben genau das Ding. Die haben immer alle gesagt, so ja, ich kann auch nicht so gut spielen und so. Und das war natürlich alles total egal, wie gut die spielen können. Mir ging es halt darum, dass die zusammen sind und irgendwie sich zusammenfinden. Und wenn sie nur einen Song machen mit einem Akkord oder wie auch immer und dann damit meinetwegen sogar auftreten und sich dann Backstage fühlen, wie die. Das ist einfach wichtig, dass man diese Erfahrung macht, weil da einfach so viel drin steckt und nichts anderes, behaupte ich mal, als Musik kann das bewirken. Und deswegen, ja, ich finde, es gibt mir eine Mission.
Unbedingt, ja. Man hört es dir an. Das ist schön. Ja, wirklich. Aber ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz diesen Bogen schlagen, zurück zu dem, dass das so zurückgeht, dass Kinder Musik machen. Also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, natürlich in einem bestimmten Umfeld groß geworden, aber trotzdem, da haben wirklich fast alle Kinder irgendein Instrument gelernt. Das ist heute vollkommen anders. Sogar an Schulen, die einen Musikschwerpunkt haben, ist es einfach total anders. Jetzt hast du ja schon eben gesagt und sehr eindrücklich gesagt, was da verloren geht. Mhm. Ich würde jetzt aber gern auch nochmal kurz den Bogen zu diesem ganzen Kanon an, ich nenne es dann halt klassischen Kinderliedern, die keiner mehr, also niemand kann mehr mitsingen. Also was weiß ich, die
Bolle reißt
die Jungs nach Pfingsten, nach Bangkok war sein Ziel. Auch Sabinchen war ein Frauenzimmer, also hier Mundorgel oder wie dieses kleine rote Liederbuch hieß. Aber natürlich genauso diese ganzen Klassiker, Fuchs, du hast die ganz gestohlen und was es da alles gibt.
Ketzerische Rückfrage, muss man das?
Nee, ich will also, euch fragen, ja, genau. Die sind so ein bisschen auf dem absteigenden Ast.
Das war ja unsere Zeit, also wie jede Generation da eigene Songs hat, ist es halt auch mit den Klassikern. Also da gibt es jetzt neue Klassiker und die sind genauso mitsingen würdig.
Ja, es gibt neue Klassiker. Und ich glaube, es gibt auch alte Klassiker und es, glaube ich, wird lange, lange noch Compilations geben, die veröffentlicht werden.
Natürlich, siehst du ja an den ganzen Backkatalogen, die jetzt wieder durchgehen.
Mit alten Kinderliedern, weil ich glaube, Eltern suchen das auch. Dann die besorgen das dann halt für ihre Kinder, damit das irgendwie nicht nicht stirbt.
Aber ihr würdet, wenn ich euch jetzt richtig verstehe, euch durchaus wünschen, dass Eltern eben auch die neuen Bands ins Kinderzimmer holen.
Nee, natürlich, ist ja auch so. Also ich meine, wir haben ja mittlerweile jetzt auch mit der Musik, die wir produziert haben, schon die nächste Generation übersprungen. Und wenn du dann Fans aus, die jetzt irgendwie 25 sind und auf Australien-Trip irgendwie und sich dann melden und sagen, ich sitze hier gerade irgendwie auf Schüleraustausch oder was auch immer, krass, ihr seid immer noch dabei, ich liebe es, das sind meine Lieblingssongs und so weiter. Und das sind dann junge Frauen oder Männer, die mit 4 Jahren dabei waren. So. Und ich meine, das Wahnsinn. Ist einfach, es gibt nichts Schöneres. Es gibt eine andere Geschichte irgendwie, dass Kinder auf dem Spielplatz irgendwie einen Titel von Arne singen. Und du sitzt daneben und denkst so, und dann krieg ich jetzt noch Gänsehaut irgendwie und könnt weinen irgendwie, wie schön das ist. Ne? Also da weißt du so, yeah, Klassiker. Aber das macht es doch aus. Also ich meine, dass diese Vielfalt existiert. Du kannst alles hören, alles ist okay. Such dir doch aus, was du magst irgendwie. Und nicht so, nein, wir hatten dann unsere 3 Schallplatten, die wir dann drauf und runter hören mussten, weil es gab nichts anderes. Ne? Heutzutage machst du halt irgendwie die Portale an und kannst alles hören. Und es gibt ja auch da schon Filtermöglichkeiten von den jeweiligen Anbietern.
Man muss halt suchen. Ich finde, das ist vielleicht ja, irgendwie noch sowas, was man vielleicht mal sagen sollte. Dass man eben nicht bei deine Freunde, die ja irgendwie halt super besprochen sind, weil sie eben erfolgreich sind und so weiter. Es gibt noch viel mehr als die großen Namen, so die alle kennen. Und ich finde, das müsste man eigentlich auch mal so ein paar Medien selber nochmal sagen. Also so, oder die Journalisten, die dann über Musik für Kinder schreiben, dass sie sich vielleicht, bevor sie den Artikel schreiben, nochmal ganz genau informieren, ob es nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr gibt als das, was sie gerade besprechen. Schon so oft habe ich schon Sachen gelesen, so die einfach nicht stimmen, weil es einfach nicht gut durchrecherchiert war. Vielleicht ist es ja auch so ein grauer Markt. Also keine Ahnung, wir sind vielleicht alle irgendwie unter dem Radar im Netzwerk Kindermusik oder so. Aber weil es geht eigentlich immer nur um die gleichen Namen. Und ja, und deswegen, also es gibt sehr, sehr viel, also kann ich allen Eltern sagen, es gibt für jeden ist was dabei und es gibt sehr, sehr viel gute Sachen. Mhm. Aber man muss sich auch ein bisschen fleißig durchhören. Also 3-4 Tage Arbeit ist es dann schon, um auf gute Sachen zu kommen. Oder man guckt mal in die einschlägige Literatur.
Ja, aber das ist ein generelles Thema. Also ich meine, wir haben einfach nicht mehr diese Filtermöglichkeiten. Heutzutage wird uns die Musik anhand von unseren Algorithmen von Spotify und Co. dargestellt. Und dann gehen wir da durch. Ich meine, mache ich auch. Du hörst das und das, dann gefällt dir vielleicht das und das irgendwie so. Also es sind rein mathematische Zusammenhänge und künstliche Intelligenz. Musikjournalismus ist eh fast tot. Welche Zeitschrift gibt es noch? Es gibt noch ein paar Blogs. Die armen Kollegen, die da noch die Fahne hochhalten, versuchen zu überleben. Ich denke, das spiegelt sich in dem ganzen journalistischen Segment nieder. Und die, wie gesagt, diese ganzen Filtermöglichkeiten oder das, was man eins ja auch total gern angenommen hat, zu unseren Zeiten den Rockpalast und dann irgendwie, da haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht, um dir was Schönes zu präsentieren und eine gewisse Vielfalt zu zeigen. Und das schaffst du heute auf Festivals vielleicht durch sehr engagierte Menschen, die das dann booken, irgendwie das Konzert oder das Festival. Aber wo willst du das denn sonst noch machen? Da auch nochmal den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen irgendwie verdammt nochmal irgendwie gute Sendung zu machen. Und dann bleibt dann vielleicht nur noch ein Privatsender, der dann, wie der Name schon sagt, irgendwie halt auch bezahlt wird dafür, dass man Inhalte zeigt.
Oder ein Podcast. Was jetzt eigentlich die Schleife zu 2 Jahre Freigeistern ist.
Hey.
Ich danke euch so für die vielen, vielen Infos, die jetzt
da sind.
Es war super.
Hey.
Gibt's ein Lied? Gibt's einen Song?
ich kann doch nicht in dieses Mikro so, kann ich so reinsingen?
Ja,
na klar.
Warte mal kurz.
Oh, wie toll.
Jetzt kommt, okay, jetzt. Vorteil, wenn man in einem Studio sitzt.
Du machst mich glücklich. Mensch, Arne.
Moment, ich habe noch gar nichts gemacht.
Es stimmt, aber was ihr nicht sehen könnt, er hat sich jetzt gerade die Gitarre geholt, kramt ein, wie nennt man das, Plexum?
Plektrum.
Plektrum.
Liebe Christine.
Heute ist dein Tag, er gehört dir ganz allein. Wünsch dir, was du magst, du darfst Bestimmer sein. Es ist ein Glück, dass es dich gibt. Wir freuen uns, dass du da bist. Für dich ist dieses Lied, weil du so wunderbar bist. Dubi, 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 du hast Geburtstag. Dubi, 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 du und das feiern wir. Dubi, 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 du, lieber Freigeister Podcast. Alles Gute wünschen wir dir. Alles Gute wünschen wir dir.
Ah, danke schön. Jetzt sage ich tschüss. Tschüss. Und dann heul ich in Ruhe und feier.
Yay. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Dankeschön.
Das war's für heute. Das war Musikbegeistern mit Eduardo Garcia und Arne Gedig. Was für ein Vergnügen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Ich danke von Herzen und für alles neben vielem, vielem anderen für 2 Jahre Freigeistern, fürs Zuhören, dabei sein, dranbleiben, mitmachen. Alle Bücher und vor allem ja die Musik-CDs, von denen heute die Rede war, und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr trefft uns bei Instagram. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am Freigeistern Donnerstag, 14. Juli, dann mit Buchtipps von mir, unter anderem mit Musik. Ich freue mich aufs Lesen und Lesen lassen, Musik begeistern und jetzt nochmal Trommelwirbel, Tusch und Happy Birthday. Ein Hoch auf Freigeistern, ein Hoch auf euch. Tschüss.